Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Militärschlag gegen Assad statt Steuergerechtigkeit für die Welt. Syrien dominiert das Treffen der G20. Sprengstoffanschlag gegen Ägyptens Innenminister Mohammed Ibrahim überlebt, aber die Verunsicherung wächst.
Man muss sagen, das ist eine neue Dimension von Gewalt. So etwas hat man in Ägypten seit etwa 20 Jahren nicht mehr gesehen,
sagt die Journalistin in Kairo. Und
anybody who was able to predict this magnitude is smoking something which is not permissible in many places.
Nur bekifft hätte man diese Krise voraussehen können, sagte uns der berühmteste New Yorker Bankenanwalt vor 5 Jahren. Wir fragen ihn, was blüht der Finanzwelt heute? Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Eigentlich sollte es ein wirtschaftspolitischer Gipfel werden, doch das Treffen der 20 mächtigsten Wirtschaftsmächte wird vom Syrien-Konflikt dominiert. Aus St. Petersburg, Maren Peters.
Von einer einheitlichen Position sind die Weltmächte weit entfernt. Das zeigt sich auch am G20-Gipfel. Während sich die USA und Frankreich für einen Militärschlag stark machen, lehnt die Mehrzahl der Staaten den Einsatz von Waffen ab. Aus Sicht der EU dürfe es keine militärische Lösung geben, betonte der EU-Ratsvorsitzende Herman van Rompuy.
There is no military solution to the Syrian conflict. Only a political solution can end the terrible bloodshed and the far-reaching destruction of Syria.
Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel plädierte für eine Verhandlungslösung. Das dürfte ganz im Sinne des russischen Gastgebers sein. Putin, der immer noch auf ein Vier-Augen-Gespräch mit Obama hofft, lehnt eine militärische Intervention strikt ab. Zusammen mit China blockiert Russland eine einheitliche Position im UNO-Sicherheitsrat. Beim bevorstehenden Abendessen der G20 will Putin das Thema Syrien auf den Tisch bringen, gezwungenermaßen. Denn der G20-Gipfel dürfte die letzte Chance für die Staatengemeinschaft sein, eine politische Lösung in der Krise zu finden. Schon kommende Woche könnten die USA mit Verbündeten zum Luftangriff übergehen. Papst Franziskus forderte die G20-Staaten in einem Brief an Gastgeber Putin derweil auf, ein Massaker in Syrien zu verhindern. Einen Militärschlag lehnt auch der Papst kategorisch ab. Trotz der regen Gesprächsdiplomatie warnte Bundeskanzlerin Merkel vor zu hohen Erwartungen.
Wenn man genau hingehört hat, hat man allerdings gesehen, dass die Einschätzungen zum Beispiel der Verursachung, wer ist verantwortlich für den Einsatz von Chemiewaffen, doch sehr unterschiedlich sind. Deshalb sehe ich noch nicht, dass wir zu einer gemeinsamen Haltung zum Beispiel im UN-Sicherheitsrat kommen.
Von einer Einigung innerhalb der G20 ganz zu schweigen. Sie gilt als zu wenig durchsetzungsfähig, um einen Beschluss in der schwierigen Syrien-Frage zu fassen.
Maren Peters aus St. Petersburg und aus dem Studio nebenan, Uli Zehntl mit den Nachrichten.
Der ägyptische Innenminister Mohammed Ibrahim hat ein Attentat unversehrt überlebt, das teilen Sicherheitskreise mit. Mehrere Sicherheitsleute seien beim Sprengstoffanschlag verletzt worden, berichtete das staatliche Fernsehen. Der Anschlag ereignete sich in der Nähe des Hauses des Ministers im Kairoer Stadtteil Nasr City, als Ibrahim zur Arbeit fahren wollte. Noch hat sich niemand zum Attentat bekannt, die Muslimbrüder verurteilten die Gewalttat. Das Geld im Euroraum bleibt günstig. Die Europäische Zentralbank, die EZB, belässt den Leitzins wie erwartet auf dem Rekordtief von 0,5%. Das hat der Rat der EZB beschlossen. Der Leitzins ist seit Anfang Mai auf diesem Stand. Der Chef des Nachrichtendienstes des Bundes, Markus Seiler, wird von der Oberaufsicht des Parlaments, der Geschäftsprüfungsdelegation GPDEL, scharf kritisiert. Die Informatiksicherheit sei gravierend vernachlässigt worden. Dafür trage Seiler die Verantwortung, hält der Bericht der GPDEL fest. CVP-Nationalrat Ulrich Büchler fordert ein Machtwort von VBS-Chef Uli Maurer, um sicherzustellen, dass für die Zukunft gute Voraussetzungen geschaffen werden. Noch weiter gehen andere Parlamentarier und fordern den Rücktritt Seilers. Weiter ortet die GPDEL beim Nachrichtendienst grundlegende Mängel und formuliert zuhanden des Bundesrates 11 Maßnahmen. Hintergrund des Berichts ist der Datendiebstahl eines Mitarbeiters des Nachrichtendienstes. Dieser hatte im Mai 2012 viele geheime Daten gestohlen, die er verkaufen wollte. Der Mann flog auf, als er bei einer Bank ein Nummernkonto eröffnen wollte. Der Bundesrat will den Export von Kriegsmaterial erleichtern. Er befürwortet den Vorstoß der Sicherheitspolitischen Kommission. Dieser verlangt, die Schweizer Regeln dürften nicht strenger sein als jene in vergleichbaren Ländern wie etwa Österreich. Der Bundesrat begründet seine Unterstützung mit der Situation der Schweizer Rüstungsindustrie. Diese verkauft immer weniger Waffen und Munition ins Ausland. Bereits wurden viele Mitarbeiter entlassen. Noch Ende letzten Jahres hatte es der Bundesrat abgelehnt, die Regeln in der Rüstungspolitik zu lockern. Schweizer Bankangestellte, die Ausländern bei der Steuerhinterziehung helfen, sollen sich in der Schweiz nicht strafrechtlich verantworten müssen. Der Bundesrat lehnt einen Prüfauftrag des Solothurner S-Beständerats Roberto Zanetti entschieden ab. Der Bundesrat schreibt, er habe grundsätzliche Bedenken, denn es sei nicht die Aufgabe der Schweiz, die Einhaltung ausländischer Rechtsordnungen zu unterstützen. Noch vor dem nächsten Urnengang Ende September beginnt schon der Abstimmungskampf für den übernächsten, für jenen vom 24. November, wenn über die 1:12-Initiative der JUSO abgestimmt wird. Die JUSO verlangen, dass in einem Unternehmen der höchste Lohn das 12-fache des tiefsten Lohnes nicht überschreiten darf. Die Gegner der 1:12-Initiative warten heute vor den Folgen einer Annahme. Die Linke wolle, dass künftig der Staat per Lohndiktat in die Unternehmen eingreife. Die Folgen wären mehr Arbeitslosigkeit, die Auslagerung von Jobs und ein Milliardenloch bei Steuern und AHV. Nun ist es definitiv, die Explosion auf dem Firmengelände einer Fabrik für Feuerwerk im Berner Oberland hat 2 Todesopfer gefordert. Warum es zur Explosion gekommen ist, wird laut Mitteilung der Justiz weiterhin untersucht. Basel bewirbt sich als Schweizer Austragungsort für die Fußball-Europameisterschaft 2020. Das berichtet Radio Basilisk. Im Januar hatte der Europäische Fußballverband UEFA beschlossen, die Fußball-EM 2020 in 13 verschiedenen europäischen Ländern durchzuführen. Laut dem Sprecher des Schweizerischen Fußballverbands wird die Bewerbung für das St. Jakob-Stadion demnächst abgeschickt. Bis Ende September nimmt die UEFA Kandidaturen interessierter Austragungsorte entgegen. Bis zum September 2014 wird der Verband dann festlegen, in welchen 13 Städten die EM 2020 durchgeführt wird. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.932 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.952 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,85 gehandelt, der Dollar zu 94,42 Rappen. Das Wetter. Heute Abend bleibt es meist sonnig, auch morgen ist es oft sonnig, lokale Schauer sind aber möglich. Es wird rund 28 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Zu löchrig, ein Datenleck könnte den Chef des Schweizer Nachrichtendienstes den Job kosten. Zu extrem, die Lohnunterschiede in den Augen des Sozialdemokraten.
Die Abzockerei ist explodiert, diese Leute haben extrem viel herausgezogen. Für die grosse Mehrheit bleibt immer weniger.
Zu extrem die 1:12-Initiative in den Augen der Bürgerlichen.
Das wäre natürlich eine Katastrophe für die Schweiz und für Sozialpartnerschaft.
Dann 1:5, die Frauenquote, die ein neues Netzwerk in den Chefetagen fordert. Nur, wie kommt man dahin?
Wenn es einen einzigen großen Hebel gibt, der am meisten bewirkt, dann sind es die CEOs.
Sagt die Unternehmensberaterin. Weiter. Wieso geht es Russland so schlecht? Die Frage an einen Ökonomen in Moskau. Wie sicher sind die Banken? Die Frage an einen Finanzanwalt in New York. Und wie lebt es sich als Kunstwerk?
Es ist nicht einfach, Kunstwerk zu sein. Die Leute laufen vorbei und richten. Es gefällt mir nicht. Es ist scheiße, es ist toll.
Tim Steiner hat seine Haut verkauft. Zuerst aber Ägypten. Innenminister Mohammed Ibrahim war heute Morgen in Kairo auf dem Weg zur Arbeit, als Sprengsätze einen Fahrzeugkonvoi erschütterten und mehrere Menschen verletzten. Ibrahim selbst blieb unversehrt und machte terroristische Gruppierungen für den Anschlag verantwortlich. Ich habe die Journalistin Astrid Frevel in Kairo gefragt, wen meint er damit?
Der Minister hat keine näheren Angaben gemacht, wen er damit meint. Es hat auch keine Gruppierung dafür die Verantwortung übernommen. Man muss sagen, das ist eine neue Dimension von Gewalt. Es sollen offensichtlich 50 Kilo Sprengstoff im Spiel gewesen sein. So etwas hat man in Ägypten seit etwa 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und damals waren islamistische Dschihadisten die Hintermänner. Man könnte daraus vielleicht einen Zusammenhang mit dem Sinai herstellen, wo derzeit eine intensive Militärkampagne gegen islamistische Extremisten stattfindet.
Und wieso würde sich die Gewalt dieser Gruppen gerade gegen Mohammed Ibrahim richten?
Weil er ist natürlich eine Art Aushängeschild im Moment der harten Vorgehensweise im Land, eben auch gegen die Muslimbrüder. Er ist wirklich eine der Stimmen, der sich bis jetzt auch durchgesetzt hat und der eine harte Haltung verfolgt. Und die Dschihadisten auf dem Sinai haben auch erklärt, sie würden ihre Kampagne intensivieren aus Solidarität zu den Ereignissen, den Blutigen in Kairo in den letzten Wochen.
Könnten denn auch die Muslimbrüder selbst dahinter stecken?
Ihre Organisation, die jetzt die Proteste organisiert, war die erste, die eine scharfe Ablehnung geäußert hat und den Anschlag verurteilt hat. In ihrem Interesse ist das eigentlich nicht, weil sie haben jetzt ohnehin Mühe, dass man ihnen die ganze Gewalt, die sich ereignet hat, im Zusammenhang mit der Auflösung der Protestcamps, die wirft man ihnen vor und sieht nur sie als Schuldige. Und sie werden ohnehin zurzeit pauschal als Terroristen gebrandmarkt. Also in ihrem Interesse könnte eine solche Aktion überhaupt nicht sein.
Wie reagieren denn die Behörden auf diesen Anschlag?
Die Behörden haben natürlich reagiert, indem sie direkt mal das ganze Gebiet abgesperrt haben. Es ist auch nicht untypisch für solche Ereignisse. Es gibt sehr widersprüchliche Meldungen, was überhaupt passiert ist, wie viele Verletzte es gibt. Man verspricht eine Untersuchung, eine umfängliche. Und es sind auch Helikopter aufgestiegen, um Helfen zu suchen, je nachdem, wer da die Hintermänner sein könnten.
Aber jetzt rein politisch gesehen könnte dieses Attentat der Militärregierung auch nützen, so nach dem Motto, jetzt ist unser hartes Durchgreifen erst recht nötig.
Das ist ganz klar. Das ist etwas, was in ihre Art der Erklärungsversuche geht, weil es sieht so aus, als ob in den letzten Monaten das praktisch dahergeredet wurde. Seit Wochen und Monaten wird getrommelt, dass Terroranschläge in Vorbereitung seien und das wirkt jetzt so wie eine Prophezeiung, die sich erfüllt hat.
Ägyptens Interimspräsident Adli Mansour hat gesagt, er wolle nächsten Monat den Ausnahmezustand aufheben. Gibt es denn, abgesehen von diesem Anschlag heute, Aussichten auf eine Beruhigung in Ägypten?
Es hat sich so eine Art Stillstand entwickelt in den letzten vielleicht 10 Tagen. Auf der einen Seite gibt es immer noch Proteste, die sind aber in der Zwischenzeit sehr klein. Und auf der anderen Seite ist das Regime, das täglich weitere Muslimbrüder verhaftet. Man macht jetzt auch vorwärts mit der Umsetzung des politischen Fahrplans. Es ist jetzt eine Kommission dabei, die Verfassung zu revidieren. Das heißt, im Moment ist alles so ein bisschen eingefroren und man kann von einer Beruhigung sprechen, ja.
Astrid Frevel ist Journalistin in Kairo. Ausgerechnet der Nachrichtendienst des Bundes ist offenbar schlampig mit Daten umgegangen. Die Informatiksicherheit sei gravierend vernachlässigt worden, schreibt die Parlamentarische Geschäftsprüfungsdelegation in ihrem Bericht zu einem Datendiebstahl von vergangenem Jahr. Besonders stark in der Kritik ist Geheimdienstchef Markus Seiler. Linke Politiker fordern seinen Rücktritt. Elisabeth Pestalozzi.
Seine Wahl an die Spitze des Nachrichtendienstes vor 4,5 Jahren überraschte. Mit Markus Seiler, dem damaligen Generalsekretär des Verteidigungsdepartements, machte VBS-Chef Uli Maurer einen Außenstehenden zum Chef des Schweizer Geheimdienstes. Mit dem Auftrag, den Inland- und den Auslandnachrichtendienst zu einer einzigen schlagkräftigen Behörde zusammenzuführen. Im Amt hat Markus Seiler offenbar einiges vernachlässigt, wie die Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte nun festhält. Nach dem Datendiebstahl eines Mitarbeiters habe Seiler seine Aufsichtspflicht zu wenig wahrgenommen, er habe nicht die richtigen Stellen mit der Untersuchung der Affäre beauftragt, Maßnahmen unterschrieben, die gar nie umgesetzt wurden und letztlich dazu beigetragen, dass der Nachrichtendienst ein massives Sicherheitsproblem habe. Dass der Nachrichtendienstchef Markus Seiler noch im Amt ist, das versteht die politische Linke nicht. SP-Fraktionschef Andy Cimperlin:
Ich staune, dass er noch nicht gegangen ist.
Für Andy Cimperlin ist klar, Markus Seiler muss gehen. Auch die Präsidentin der Grünen, Regula Ritz, fordert den Rücktritt Seilers.
Es braucht einen neuen Kopf an der Spitze des Nachrichtendienstes. Der heutige Chef, der muss seinen Sessel räumen, damit ein Neuanfang möglich ist.
In der politischen Mitte bei FDP und CVP spielt man weniger direkt auf den Mann Seiler. Allerdings sagt CVP-Sicherheitspolitiker Jakob Büchler:
Da muss Bundespräsident Uli Maurer ein Machtwort sprechen und für die Zukunft des Nachrichtendienstes wieder gute Voraussetzungen schaffen.
Ob da organisatorische Maßnahmen im Nachrichtendienst und mehr Stellen reichen oder ob es personelle Konsequenzen braucht, das lässt Jakob Büchler offen. Für SVP-Nationalrat und Vizepräsident der Sicherheitspolitischen Kommission, Thomas Hurter, hingegen ist ein Rücktritt Seilers nicht angezeigt.
Ich würde nicht so weit gehen. Es ist klar, dass natürlich immer auch der Chef eine Verantwortung tragen muss. Aber ich glaube, es geht jetzt darum, dass der Bundesrat hier eine Antwort gibt. Und dann wird man sehen müssen, inwiefern auch der Chef die entsprechende Verantwortung tragen muss.
Bislang hat sich Verteidigungsminister Uli Maurer immer hinter seinen Nachrichtendienstchef gestellt. In der Samstagsrundschau von Radio SRF sagte Maurer im Mai dieses Jahres über Markus Seiler:
Das ist ganz klar der richtige Mann. Ich bin auch der Meinung, dass Leute, die nichts taugen, dass die nicht gehen. Und einfach Köpfe fordern, das ist ein bisschen einfach und populistisch. Da muss man den Fall dann gut kennen. Sonst fallen die Forderungen auf den Rapsender zurück. Die Frage steht nicht zur Diskussion.
Verteidigungsminister Uli Maurer wollte heute nicht Stellung nehmen zu den Vorwürfen im neuen Bericht. Der Sprecher des Gesamtbundesrates, André Simonazzi, lässt ausrichten, die Landesregierung nehme den Bericht zur Kenntnis und werde sich bis Ende Oktober äußern.
Die Schweiz ist zurzeit sehr politisch plakatiert, unter anderem mit Plakaten für und gegen die 1:12-Initiative. Die kommt zwar erst im November vors Volk, doch der Abstimmungskampf läuft bereits. Heute hat das bürgerliche Nein-Komitee seine Kampagne lanciert. Max Ackermann.
Jean-François Rim ist besorgt. Der SVP-Nationalrat aus Bül wittert gefährliche Angriffe von links auf das Erfolgsmodell Schweiz.
Wenn diese drei Initiativen, also die 1:12, die Mindestlohninitiative und die Erbschaftssteuerinitiative angenommen würden, das wäre natürlich eine Katastrophe für die Schweiz und für Sozialpartnerschaft.
Abstimmungsreif ist vorerst mal die 1:12-Initiative der Jungsozialisten. Wird sie angenommen, darf in einem Betrieb niemand im ganzen Jahr weniger verdienen als der bestbezahlte Manager in einem Monat. Das tönt sogar für die freisinnige St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter bestechend, allerdings nur auf den ersten Blick.
Natürlich gibt es auch Spitzenlöhne, die willkürlich sind, aber ein Lohnverhältnis von 1:12 für 300'000 Unternehmen in der Schweiz festlegen zu wollen, ist auch willkürlich und man kann Willkür nicht mit Willkür bekämpfen.
Von staatlichem Lohndiktat spricht Keller-Sutter, die auch im Vorstand des Arbeitgeberverbandes sitzt, und von der Aushebelung der bewährten Sozialpartnerschaft, die die Schweizer Wirtschaft doch erst so erfolgreich gemacht habe. Für den früheren JUSO-Präsidenten und heutigen SP-Nationalrat Cedric Wermuth dagegen ist auch Lohngerechtigkeit ein wesentlicher Teil des sozialen Friedens. Managerlöhne in zweistelliger Millionenhöhe seien schlicht skandalös.
Die Abzockerei ist explodiert, diese Leute haben extrem viel herausgezogen. Für die grosse Mehrheit bleibt immer weniger.
Der soziale Ausgleich sei doch eine der besten Trumpfkarten der Schweizer Wirtschaft.
Dieses Modell wurde in den letzten Jahren von ein paar wenigen in Frage gestellt. Nur das wollen wir korrigieren und nichts anderes.
Die Jungsozialisten schössen allerdings weit übers Ziel hinaus, glaubt die Thurgauer CVP-Ständerätin Brigitte Häberli-Koller. Mit der 1:12-Vorlage würden nämlich nicht nur ein paar Superreiche geschröpft, sondern das ganze Volk. Es seien ja die Reichen, die überproportional viele Steuern und Sozialabgaben bezahlten.
Wenn die hohen Löhne fehlen, dann haben wir grosse Löcher in unseren Sozialwerken, vor allem in der AHV, aber natürlich dann auch bei den Steuern. Das muss man auch gleich noch erwähnen.
Die Arbeitgeber rechnen mit Ausfällen von 570 Millionen Franken pro Jahr allein bei der AHV. Für Daniel Lampard, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, ist das reine Angstmacherei. Er geht von einem Nullsummenspiel aus. Es müsse ja nicht sein, dass nur die höchsten Löhne gesenkt, es könnten auch die tiefsten erhöht werden.
Das heißt, bei den Normalverdienenden ist ja mehr Geld vorhanden. Wenn das so wäre, dann wäre es für die Sozialversicherungen neutral.
Wer recht hat, bleibt vorerst offen. Der Bundesrat hat eine entsprechende Anfrage von Jean-François Rim noch nicht beantwortet.
6:20 ist es. Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit Russland und seiner Misere, dem Untergang von Lehman Brothers und seinen Lehren, sowie mit Tim Steiner und seiner verkauften Haut. Zuerst aber Frauenquoten. Große Schweizer Unternehmen, die keine Frauen im Verwaltungsrat haben, gibt es inzwischen nur noch eine Handvoll. Schlechter sieht es aus beim Frauenanteil im Top-Management. Dort sind je nach Zählart noch immer erst 4-6% aller Führungskräfte weiblich. Advance, ein Netzwerk von 9 großen Firmen, darunter die ABB, die CS, IKEA oder McKinsey, will das ändern. Bis 2020 soll ein Fünftel aller Top-Führungspositionen in diesen Unternehmen mit Frauen besetzt sein. Ich habe mit Petra Janzer darüber gesprochen. Sie ist Vizepräsidentin von Advance und Partnerin bei der Unternehmensberaterfirma McKinsey. Erste Frage an Janzer: Gibt es in Ihrer Firma überhaupt genügend Anwärterinnen auf all diese Führungsposten?
Ja, absolut. Es gibt sehr viele Anwärterinnen. Wenn wir mal anschauen, wie viele wir heute schon im mittleren Kader haben, die natürlich dann nach oben wachsen, dann sind wir dort schon bei über 25%.
Aber von den 21 Führungskräften, die Sie auf Ihrer Homepage porträtieren, sind gerade mal 3 Frauen. Wieso so wenige?
Das sind 3 Frauen, das ist richtig. Wir waren bis vor kurzem 5 Frauen und bei uns gibt es natürlich relativ viel Wechsel. Das liegt in der Natur der Beratung. Haben Kollegin, die nach Asien gegangen ist, und bei so kleinen Zahlen macht eine Frau mehr oder weniger, die abwandert, prozentual einfach einen großen Unterschied.
Sie persönlich haben es ja geschafft in dieser Teppichetage und Sie haben 2 Kinder. Um welchen Preis haben Sie diesen Aufstieg geschafft?
Der Preis ist wahrscheinlich der: relativ wenig Schlaf, gute Organisation und eine sehr, sehr gute Infrastruktur.
Nun gilt ja McKinsey als Unternehmen, das von seinen Mitarbeiterinnen 100% Einsatz und mehr verlangt. Wenn man jetzt nicht so wenig schlafen mag oder kann wie Sie, wie soll man das tun?
Ich habe es ein bisschen überspitzt dargestellt, wenn ich aus meinem eigenen Werdegang berichte. Ich habe längere Zeit Teilzeit gearbeitet, über insgesamt 2 Jahre, und das variieren zwischen 60% und 80%. Das ist durchaus möglich, und da würde ich sogar sagen, bietet Beratung einen sehr großen Vorteil, weil wir projektbasiert arbeiten und das einfacher ist, als wenn man ein paar hundert Leute führt und sehr viel mehr Präsenzzeiten hat.
Aber gerade in einer Bank wie der CS, die ja auch Mitglied dieses Netzwerks ist, heißt es immer wieder, Teilzeit kann man keine Top-Karriere machen.
Das, zumindest in den Gesprächen, die wir haben, würde die CS so definitiv nicht unterschreiben.
Aber die Realität sieht, glaube ich, so aus.
Alle Firmen, die jetzt im Advance-Netzwerk sind, haben sich dem Ziel 20% in 2020 verschrieben. Jede Firma hat einen großen Blumenstrauß an Initiativen, die sie bereits jetzt vorantreiben. Und wir denken, Advance hilft jetzt, ein paar Dinge noch besser zu machen. Erstens können wir voneinander sehr gut lernen und alles, was in den unterschiedlichen Firmen sehr gut funktioniert, in anderen Firmen zum Einsatz bringen. Das Zweite, was ich sagen würde, was Advance wirklich auch unterscheidet von den typischen Frauennetzwerken, ist, dass wir die Teppichetage, wie Sie sie nennen, involviert haben. Die CEOs stehen hinter diesem Ziel und setzen sich ein, dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen.
Aber reicht das, um den Frauenanteil in den Top-Jobs zu vervier- oder verfünffachen in 7 Jahren?
Es ist sicherlich ein sehr ambitioniertes Ziel, aber auch bewusst so gewählt, weil ein einfach zu erreichendes Ziel führt nicht dazu, dass man tatsächlich tief und ernsthaft genug und radikal genug über die Maßnahmen nachdenkt.
Radikaler wäre aber eine gesetzlich vorgeschriebene Quote. Wieso fordern Sie nicht das?
Wir sind, und auch McKinsey, wir sind grundsätzlich nicht der Ansicht, dass eine Quote tatsächlich sehr viel Sinn macht. Wir denken, dass es andere Wege gibt, um Frauen in die Führungspositionen zu bringen.
Aber in den vergangenen 10 Jahren war das Thema ja auch schon auf dem Tapet und da ist es nicht gelungen.
Ja, ich stimme Ihnen zu. Wir selber sind ja auch noch in der Situation, dass wir wirklich an diesem Ziel sehr ernsthaft arbeiten. Wir und unsere eigene Forschung besagt, dass es nicht einzelne kleine Initiativen braucht, sondern es braucht wirklich, wir haben es genannt, ein Ökosystem von Initiativen, die sehr systematisch in den Firmen zum Einsatz kommen müssen. Und wenn ich zurückschaue, dann denke ich, dass es da einfach sehr viel Potenzial gibt. Es gab hier und dort einzelne Aktivitäten, aber nicht ein ganzes System von A bis Z, das tatsächlich die Frauen in ihrem Weiterkommen fördert.
Mit diesem Advance-Netzwerk wollen Sie jetzt so ein Ökosystem schaffen, aber die Unternehmen, die mitmachen, die verpflichten sich zu nichts. Da gehen Sie ja auch das Risiko ein, dass Sie dann letztlich zu einem Feigenblatt werden.
Ich denke nicht, weil, wie gesagt, wir ja nicht aus jetzt einer Personalabteilung heraus sagen, das ist unser Diversity-Ziel, sondern weil die CEOs dieser Firma hinter diesem Ziel stehen. Und unsere Forschung sagt, wenn es einen einzigen großen Hebel gibt, der am meisten bewirkt, dann sind es die CEOs.
Petra Janzer ist Vizepräsidentin des Netzwerks Advance und Partnerin bei der Unternehmensberaterfirma McKinsey. Vielen Schwellenländern geht es schlecht, weil die Investoren ihr Geld abziehen. Am G20-Gipfel in St. Petersburg hätten sie das gerne zum großen Thema gemacht. Auch Russland, das Gastgeberland, verfügt noch immer über große Devisenreserven. Auch der Preis für russisches Öl ist nach wie vor hoch und trotzdem, Russland driftet Richtung Rezession. Brigitte Zink wollte von einem prominenten Moskauer Ökonomen wissen, wieso.
Kapitalflucht ist im Moment Russlands größtes Problem. Der Grund dafür liegt für die meisten auf der Hand. Es ist die Kleptokratie der Kreml-Oligarchen und die weit verbreitete Korruption. Doch so einfach ist das nicht. Dass aus Moskau massenhaft Geld abfließt, obschon die Auslandsschulden gering und die Öleinnahmen hoch sind, dafür gibt es auch externe Gründe, sagt Nikolai Wardul, Ökonom und Chefredaktor der Moskauer Zeitung Finanzwirtschaft. Seit darüber spekuliert wird, dass die US-Notenbank Fed ihre Politik des billigen Geldes einschränken will, hat sich der Geldabfluss verstärkt und wird noch beschleunigt, wenn dies zutreffen sollte. Die amerikanische Wirtschaft würde zwar so gesunden, aber eben auf Kosten der Entwicklungs- und Schwellenländer, sagt Wirtschaftsexperte Wardul.
Das bedeutet, dass die amerikanische Wirtschaft выздоравливает. Одновременно это мощный удар по развивающимся странам, в том числе и по России, потому что в условиях изменения ситуации капиталы будут бежать обратно.
Tatsächlich war bis jetzt ein großer Teil des Geldes, das die amerikanische Notenbank druckte, in Schwellenländer wie Indien und Russland geflossen, weil dort höhere Renditen lockten. Wenn dieser Geldfluss jetzt versiegt, werde dies die russische Wirtschaft weiter schwächen, klagen Russlands Politiker und wollen das Thema am G20-Gipfel zur Sprache bringen. Nikolai Wardul kann über die Politiker klagen, nur den Kopf schütteln.
Почему не реализуется потенциал? Потому что плохой предпринимательский климат, потому что не защищается частная собственность.
Seit zig Jahren höre ich immer wieder, fehlende Eigentumsrechte, Korruption und vor allem keine unabhängige Justiz, all dies schrecke in- und ausländische Investoren ab und sorge für Stillstand. Aber nie werden in Russland konkrete Schritte dagegen unternommen. Konkret, bei einer Zusammenarbeit mit Staatsbetrieben riskieren Investoren Willkür und Betrug. Für private Anleger gibt es wenige rechtliche Sicherheiten. Als weiteren wirtschaftlichen Bremsfaktor sieht der Moskauer Ökonom eine nur auf staatliche oder halbstaatliche Mammutbetriebe ausgerichtete Industriepolitik. So hätten Kreml und Regierung zum Beispiel Milliarden in den russischen Autohersteller Avtovaz investiert.
Всегда приводили пример Автоваза. То есть вот гигант, огромные мощности.
Trotz Subventionen hat der Betrieb jahrelang nichts Konkurrenzfähiges zustande gebracht, bis vor kurzem ausländische Investoren eingestiegen sind. Das ist das übliche Problem hier. Es mangelt nicht so sehr an Geld wie an fachlichem Wissen, guter Technologie und vor allem an kompetentem Management. Laut Wardul trifft dies auch auf einen Riesenbetrieb wie Gazprom zu, der nach altem Muster agiere und deshalb jetzt rote Zahlen schreibe.
Monopolie. Всегда считалось, что у нас есть трубы.
Die Monopolstellung, das alleinige Recht, Gas zu fördern und exportieren zu können, hat Gazprom verwöhnt. Die Konzernleitung hat wichtige Entwicklung derweil verschlafen, wie etwa die Förderung von Flüssiggas und Schiefergas im Ausland, und hat so den technologischen Fortschritt verpasst.
Был построен в 1965 году, и он был ориентирован на экспорт газа во Францию и даже Великобританию. В России первый завод по сжижению газа был построен в 2009 году на Сахалине. И единственный пока. Да? То есть сжиженный газ проспали, сланцевый газ проспали, технологически отстали.
Russlands Wirtschaft wird weiter schwächeln, solange sich die Rahmenbedingungen nicht bessern. Davon ist Wardul überzeugt. Etwas zuversichtlich stimmen ihn jedoch private Initiativen. Während zum Beispiel Gazprom-Chef Alexei Miller sich einen 116 Millionen teuren Computer entwerfen lässt, investiert Oligarch Prochorow in ein umweltfreundliches Elektromobil für breite Kreise. Doch auch von Prochorows Smartmobil weiß niemand, wann genau es auf den Markt kommt.
Brigitte Zink aus Moskau. Vor 5 Jahren, im Herbst 2008, schlitterte die Bankenwelt in eine gewaltige Krise. Ausgelöst durch den sorglosen Handel mit hochriskanten Wertpapieren. Der Handel kollabierte, die Investmentbank Lehman Brothers ging pleite und riss zahlreiche weitere Banken in den Abgrund. Roger Cohen, der bekannteste Bankenanwalt auf dem Finanzplatz New York, stand damals Lehman Brothers bei. Beat Zoltermann hat Cohen damals mitten in der Krise besucht und er war vor ein paar Tagen erneut bei ihm.
Südspitze von Manhattan. In einem der Hochhäuser hat die Kanzlei Sullivan & Cromwell ihren Sitz. Hunderte von Anwältinnen und Anwälte arbeiten hier. Roger Cohen, 69 Jahre alt, 1,60 groß, schlank, Partner der Kanzlei, empfängt mich im 18. Stock.
I am Roger Cohen. Good to see you.
Wir gehen in sein persönliches Eckbüro. Große Fenster mit Blick auf den East River, Perserteppiche am Boden und antikes, edles Holzmobiliar. Es sieht fast aus wie in einer Wohnstube. Vor 5 Jahren fand das Treffen in einem Sitzungszimmer statt. Damals sagte Roger Cohen, es brauche nicht mehr, sondern bessere Gesetze, um Krisen unwahrscheinlicher zu machen.
People will gravitate to wherever there is a lack of regulation. And unless we can get synchronized regulation and cooperative regulation, it can be any country in the world which can blow us all up in financial terms.
Die Leute hätten nicht gerne Gesetze, deshalb suchten sie immer nach Lücken. Laxe Vorschriften wirkten anziehend. Falls es nicht gelinge, die Finanzmärkte weltweit und möglichst einheitlich zu regulieren, sei die nächste Krise programmiert. Haben die Gesetzgeber die letzten 5 Jahre genutzt und bessere Regeln entwickelt, möchte ich von Cohen wissen.
Oh, absolutely. We do have better regulation. The capital rules.
Absolut, sagt er. Die Regeln seien viel besser geworden. Etwa die Kapitalvorschriften für Banken oder die Stresstests der Notenbank. Da seien auch international große Fortschritte gemacht worden.
I think there has been significant improvement.
In anderen Bereichen ist man noch nicht so weit. Vor allem hier in den USA. Die Umsetzung des neuen Finanzmarktgesetzes verzögert sich. Die Banken lobbyieren und bremsen in Washington. Experten sagen, es könnte Jahre gehen, bis alle Regeln wirklich in Kraft sind, etwa jene über Derivate. Roger Cohen beunruhigt das nicht.
Everybody loves simplicity. Well, you're dealing with very complex institutions, very complex issues. Simple answers are not the right answers here, so it does take time. I wish it could move faster.
Komplexe Sachverhalte regeln, das brauche eben Zeit, erklärt er. Auch er würde eine schnellere Umsetzung begrüßen. Gerne würde man Cohen Glauben schenken, vertrete er nicht die Interessen der Banken. Über die Jahre haben sie dem Anwalt Millionen für seine Dienste bezahlt. Cohen war allein von Frühjahr 2008 bis Herbst 2008 an 17 Megadeals beteiligt. Unter den Klienten Bear Stearns, Wachovia, AIG und JP Morgan Chase. Er vertrat auch Lehman Brothers, als diese unterging, der einzige Misserfolg des Bailout-Anwalts. Sonst war Roger Cohen der Feuerwehrmann, der mit Notfusionen und Notübernahmen die Großbanken rettete und sie noch größer machte.
We have If you look at it, much stronger banks.
Die Banken seien heute viel krisenresistenter, wendet Cohen ein. Und ein Konkurssystem sollte staatliche Rettungen künftig obsolet machen. Too big to fail sei in den USA bald Geschichte. Doch auch dieses Konkurssystem ist noch nicht umgesetzt. Manche Experten, unter ihnen auch Fed-Chef Ben Bernanke, befürchten, das System würde im Ernstfall nicht funktionieren. Cohen sagt, es gäbe keine Alternative zu Big. Eine Finanzwelt ohne Großbanken, das sei für ihn unvorstellbar. Seit 1970 ist Cohen im Anwaltsgeschäft. Sein Rat ist teuer, in Washington genauso wie an der Wall Street. Im Jahr 2009 gab es Gerüchte, wonach er in der Obama-Regierung eine Top-Stelle antrete. Doch die Gefahr möglicher Interessenskonflikte war offenbar zu groß. Cohen kommentiert keine Gerüchte. Auch dieses nicht. Er ist auch zurückhaltend mit Aussagen über seine Auftraggeber von der Wall Street.
With some of them certainly, yes.
Ja, er stehe immer noch mit einigen Bankern in Kontakt, die vor 5 Jahren in seinem Büro vor dem Ruin standen. Namen nennt er keine. Nicht ein Top-Banker, der mit Giftpapieren hantieren ließ, wurde verurteilt. Für viele ist das ungerecht. Cohen legt seine Stirn in Falten und setzt zu einem kleinen Plädoyer an.
No one knows the exact facts. And I think it's important at the outset to know.
Niemand kenne die genauen Fakten. Dummheit sei nicht strafbar, sonst wären viele Leute im Gefängnis. In der Krise seien viele dumme Dinge gemacht worden. Anders als in den 1930er Jahren habe es aber keine krassen Insiderfälle gegeben. In den wenigen Ausnahmen gab es auch dieses Mal Verurteilungen.
Exist here with one or two exceptions, and those have been individuals who have been indicted and convicted.
Cohen schaut auf die Uhr, sein Tag ist auf die Minute durchstrukturiert. Im Herbst 2008 sagte er am Ende des Gesprächs:
You could figure out how much coffee is consumed in the world by taking my consumption and multiplying it by 2.
Man könne den weltweiten Kaffeekonsum herausfinden, indem man seinen mit 2 multipliziere. Eine Rechnung, die heute noch aufginge? Nein, lacht Rutschin Cohen, er trinke heute weniger Kaffee.
And I will say, notwithstanding today's problems, I think I sleep a little better, probably because there's a lot less coffee.
Deshalb schläft er heute wieder besser und nicht, weil er weniger zu tun hat.
Beat Zoltermann aus New York. Wer diesen Sommer in die Bardi geht, kann es nicht übersehen. Tätowierungen an allen möglichen und auch an einigen eher unmöglichen Stellen sind in. Jenseits der Mode haben Tattoos aber auch eine spannende Kulturgeschichte, eine, die das Kunstgewerbemuseum Winterthur in seiner neuen Ausstellung erzählt. Unter anderem mit einem, der seine Haut für eine Tätowierung verkauft hat. Karin Salm hat sich das lebende Kunstwerk angesehen.
Tim Steiner war Student und Tankwart, heute ist er ein Kunstwerk. Denn vor 7 Jahren hat er dem belgischen Künstler Wim Delvoye erlaubt, seinen Rücken ganz flächig zu tätowieren. Mit einer großen Madonna, 2 Fischen und einem Schädel.
So ist richtig, ja. Meine Haut gehört nicht mehr mir. Sie gehört jetzt Rick Reinking, einem deutschen Sammler in Hamburg.
150.000 Euro hat der Hamburger Sammler Rick Reinking für das Kunstwerk Tim, für Tims Steiner tätowierten Rücken, für dieses Stück Haut bezahlt. Einen Drittel des Geldes hat Tim Steiner erhalten. 40 Stunden lang, über 2 Jahre verteilt, wurden die Fische und der Schädel in Steiners Rücken gestochen.
Das Tätowieren an sich war eine sehr, sehr schwierige Erfahrung für mich. Ich dachte oft, dass ich es nicht durchstehe, dass ich es nicht aushalte. Ich habe sehr gelitten. Ich habe das geschafft, ich habe es durchgestanden.
Die Tätowierung als Beweis seiner Leidensfähigkeit. Aber ist das auch wirklich Kunst?
Wim Delvoye hat es schön ausgedrückt, als er gesagt hat, es wurde Kunst in dem Moment, als es verkauft wurde. Und dem stimme ich zu. Vorher war es eine Tätowierung mit einem Kunstkonzept dahinter. Dann wurde Geld ausgetauscht und jetzt ist es echt.
So echt wie die Rücken der Schweine, die Wim Delvoye bereits in den 1990er Jahren tätowiert und für 140.000 Euro verkauft hat.
Wenn ich nicht mehr lebe, wird die Arbeit entfernt, gerahmt wie mit Wims Schweinehäuten.
Sagt Tim Steiner, der sich mit dem Verkauf seiner Haut dazu verpflichtet hat, pro Jahr 3 bis 4 Wochen ausgestellt zu sein. Zum Beispiel im Louvre oder im ZKM in Karlsruhe oder jetzt im Gewerbemuseum in Winterthur. Für Winterthur hat Susanna Kumschik eine Ausstellung gemacht, die die Kulturgeschichte des Tätowierens darstellt. Und hier konnte das Projekt Tim zum einen nicht fehlen.
Das andere ist, dass das Werk
auch die Problematik des Kunstmarktes aufzeigt und natürlich auch polarisiert, weil er seine Haut verkauft hat an einen Sammler. Und das ist ein Thema, das wir auch spannend finden und worüber wir auch gerne diskutieren wollen.
Die verkaufte Haut habe ihm viel ermöglicht, erzählt Tim Steiner. Sie habe ihm den Zugang eröffnet zu einer fantastischen Kunstwelt mit spannenden Begegnungen mit Künstlern. Mit Künstlern, die er sonst nie getroffen hätte.
Gleichzeitig habe ich mich mit meiner eigenen Existenz, mit meiner eigenen Vergänglichkeit, musste ich mich sehr oft damit auseinandersetzen. Einfach zu wissen, dass sehr viele Leute im Raum sind, die erwarten, dass ich bald sterbe. Weil das wäre für den Künstler nicht schlecht. Verstehen Sie? Und das meint er nicht böse. Ich hätte Freude, wenn es Wim nicht mehr gibt, dann geht der Preis für mich rauf. Er hat Freude, wenn es mich nicht mehr gibt. Verstehen Sie?
Als lebendes Kunstwerk hat Tim Steiner der Vergänglichkeit zumindest theoretisch ein Schnippchen geschlagen. Die Zeichen auf seiner Haut, die sonst mit dem Tod ihres Trägers verschwinden, sollen bestehen bleiben.
Karin Salm, Tim Steiner ist morgen und am Sonntag in der Ausstellung Tattoo im Kunstgewerbemuseum Winterthur zu sehen. Vergänglich ist auch dieses Echo der Zeit. Es ist nämlich am Schluss angekommen. Verantwortlich war Ursula Hürzeler. Für die Nachrichten Daniel Hofer am Mikrofon. Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.